Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Im Zweifel für den Angeklagten. Wettermoderator Jörg Kachelmann wird nach 9 Monaten Prozess vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Was war das für ein Prozess? Ließen sich die Richter von den Medien beeinflussen? Das fragen wir im Tagesgespräch einen Journalisten, der die ganze Zeit dabei war. Außerdem, Khodorkovsky nur teilweise im Recht. Der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg sagt, der prominente Kreml-Kritiker sei nicht korrekt behandelt worden, aber er sei kein Opfer der Politik. Und der Luftschutzkeller soll bleiben. Der Ständerat hält nach Fukushima an der Schutzraumpflicht fest. Rendezvous am Dienstag mit Gurdin Vinzenz am Mikrofon. Zuerst jetzt die wichtigsten Nachrichten vom Vormittag im Überblick. Stefan Wüttrich.
Das Landgericht in Mannheim hat den Schweizer Wettermoderator Jörg Kachelmann vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Aus Mangel an Beweisen, wie das Gericht den Freispruch begründete. Die Indizien hätten für einen Schuldspruch nicht ausgereicht. Eine ehemalige Freundin hatte Kachelmann beschuldigt, er habe sie mit einem Messer bedroht und vergewaltigt. Kachelmann hatte dies stets bestritten. Die Staatsanwaltschaft will das Urteil prüfen und allenfalls anfechten. Der frühere russische Ölmagnat Michail Khodorkovsky ist mit einer Klage am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte teilweise gescheitert. Die Richter in Straßburg wiesen einen wichtigen Punkt von Khodorkovskys Klage ab. Es könne nicht bewiesen werden, dass das ganze Verfahren politisch motiviert gewesen sei. Allerdings erheben die Richter auch schwere Vorwürfe gegen Russland. Khodorkovsky sei in der Untersuchungshaft und im Gerichtssaal unmenschlich und erniedrigend behandelt worden. Dieses Urteil betrifft den ersten Strafprozess gegen Khodorkovsky im Jahr 2005. Der Weltfußballverband FIFA soll die für morgen geplante Präsidentenwahl verschieben. Das beantragt der Fußballverband Englands angesichts zahlreicher Ungereimtheiten und FIFA-interner Beschuldigungen. England schlägt auch vor, unabhängige Experten sollen die Führung der FIFA überprüfen. Bei der Wahl morgen soll der amtierende Präsident Sepp Blatter bestätigt werden. Der Ständerat will, dass private Hauseigentümer weiterhin Zivilschutzräume bauen müssen. Der Entscheid fiel einstimmig aus. 2 Tage vor der Katastrophe in Fukushima hatte der Nationalrat im März beschlossen, diese Baupflicht für Private aufzuheben. Bundesrat Ueli Maurer verteidigte die Schutzraumpflicht mit dem Hinweis auf die wachsende Zahl von Ländern, die Atomwaffen herstellen. In der Schweiz sollen Bundesräte weiterhin vor einer Strafverfolgung geschützt sein, auch bei Delikten, die keinen Zusammenhang mit ihrer amtlichen Tätigkeit haben. Das hat der Ständerat entschieden, im Gegensatz zum Nationalrat, der die Immunitätsbestimmungen lockern will. Heute kann gegen amtierende Bundesräte nur dann ein Strafverfahren eingeleitet werden, wenn diese selber oder der Gesamtbundesrat zustimmt. Die Wirtschaftsleistung der Schweiz ist im ersten Quartal 2,4% höher gewesen als vor einem Jahr. Gegenüber dem letzten Quartal, also dem Zeitraum Oktober bis Dezember 2010, stieg das Bruttoinlandprodukt um 0,3%. Das war der schwächste Zuwachs seit 1,5 Jahren. Vor allem die Industrie und das Baugewerbe trugen zum Wachstum bei, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft meldet. Die Invalidenversicherung IV hat im vergangenen Jahr 9,2 Milliarden Franken ausbezahlt. Das Defizit belief sich damit auf 1 Milliarde Franken, wie der Bund mitteilt. Insgesamt hätten 450.000 Personen Geld von der IV erhalten. Diese Zahl sei in den vergangenen Jahren gesunken, hauptsächlich wegen verschiedener Sparmaßnahmen. Wer mit dem TGV zwischen Zürich, Basel und Paris unterwegs ist, soll bald noch schneller am Ziel sein. Gemäss dem Fahrplanentwurf des Bundesamts für Verkehr verkürzt sich die Reisezeit auf dieser Strecke nämlich um 1/2 Stunde. Unter anderem sind auch auf der Gotthard-Strecke Verbesserungen geplant. Dort will die SBB parallel zu den Eurocity-Zügen zusätzliche Neigezüge einsetzen. Der neue Fahrplan tritt am 11. Dezember in Kraft. Iran hat einem deutschen Regierungsflugzeug mit Bundeskanzlerin Merkel an Bord den Überflug verweigert. Merkel war nach Indien unterwegs. Ihr Flugzeug musste während 2 Stunden über der Türkei Warteschlaufen drehen. Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle, zurzeit in Australien, kritisierte das iranische Vorgehen scharf. Das sei ein Verstoß gegen alle internationale Gepflogenheiten. Das werde Deutschland nicht akzeptieren. Der iranische Botschafter in Deutschland sei deshalb ins Auswärtige Amt gerufen worden.
Es ist 12.36 Uhr.
Es gibt keinen Freispruch zweiter Klasse. Es gibt nur einen Freispruch und den haben wir heute bekommen und da sind wir auch froh drum.
Das sagte Jörg Kachelmanns Verteidigerin Andrea Combe nach der Urteilsverkündigung heute Morgen in Mannheim. Mehr zum Freispruch im Fall Kachelmann gleich und um eins dann im Tagesgespräch. Auch das Urteil aus Straßburg, das am Morgen bekannt wurde, schauen wir genauer an. Im Fall des russischen Kreml-Kritikers Khodorkovsky, hier ist die Frage nach Sieger und Verlierer schwieriger. Dann in unserer Reihe zum Atomausstieg, gescheite Stromnetze. Können wir mit diesen Smart Grids wirklich viel Strom sparen? Und den Atomausstieg beschlossen hatte der Bundesrat diesen Monat.
Wenn sie das Zeug abstellen, bin ich froh. Weil das ist etwas Gefährliches einfach, da könnten wir lang.
Diese und andere Stimmen zu Ereignissen des Mai 2011, dann kurz vor eins in unserer Rubrik Worte des Monats. Jetzt aber zuerst Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.561 Punkten, plus 1,4%. Der Euro wird zu einem Franken 22,59 gehandelt, der Dollar zu 85,51 Rappen. Das Wetter. Von Westen her fällt immer öfter teils kräftiger Regen, teilweise sind auch Gewitter dabei. In der Nacht sinkt die Schneefallgrenze auf ungefähr 1500 Meter. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden noch 21 und im Süden 24 Grad. Morgen Mittwoch fällt vor allem am Morgen noch Regen und oberhalb von rund 1500 Metern Schnee. Mit Biese werden im Norden nur noch 13 Grad erreicht, im Süden gibt es 20 Grad. An Auffahrt ist es dann trotz Wolken freundlich, in den Alpen gibt es lokale Schauer. Es wird wieder wärmer mit 19 Grad im Norden und 24 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Region Zürich auf der A51 Richtung Bülach zwischen Glattbruck und Kloten Süd. Verkehrsbehinderung nach einem Unfall.
Wahrscheinlich lesen und hören wir jetzt in den Medien wieder den einen oder anderen Wettervergleich im Stil Eitel Sonnenschein für Kachelmann oder Kachelmann im Hoch. So richtig passen will aber keines dieser Bilder. Für einmal ist die Juristensprache aussagekräftiger. Im Zweifel für den Angeklagten aus Mangel an Beweisen hat das Landgericht Mannheim den bekannten Schweizer Wettermoderator heute freigesprochen. Zum Urteil im Fall Kachelmann der Bericht von Fritz Dinkelmann.
Das Landgericht Mannheim hat Jörg Kachelmann mangels Beweisen freigesprochen und damit ein logisches Urteil gefällt, weil der Fall Kachelmann ein Lehrbeispiel ist für das, was Juristen in dubio pro reo nennen, im Zweifel für den Angeklagten. Michael Seidling, der Vorsitzende Richter, führte in der Urteilsbegründung aus, dass die Indizien für eine Verurteilung des Angeklagten nicht ausreichten und ein Schuldspruch allein gestützt auf eine bloße Verdachtslage nicht rechtens wäre. Diese Verdachtslage habe sich im Laufe der Verhandlung sogar noch abgeschwächt, wenn auch nicht verflüchtigt. Dennoch gebe es eben begründete Zweifel an der Schuld des Angeklagten und darum im Zweifel für Kachelmann. Der Freispruch bedeute also nicht, dass das Gericht von Kachelmanns Unschuld überzeugt sei und auch nicht, dass man nun die Frau verdächtige, falsch ausgesagt zu haben. Auch dafür gebe es keine ausreichenden Indizien. Jörg Kachelmann ist also, jedenfalls in erster Instanz, mal freigesprochen worden. Und für die Staatsanwaltschaft Mannheim ist das eine peinliche Niederlage. In seinem Plädoyer, in dem Staatsanwalt Lars Torben Oltrogge eine Haftstrafe von über 4 Jahren wegen Vergewaltigung in einem besonders schweren Fall gefordert hatte und eigentlich alles ausblendete, was für Kachelmann gesprochen hätte, zeigte sich definitiv, dass die Anklage nichts in den Händen hatte, was eine Verurteilung rechtfertigen würde. Keine oder widerlegte objektive Beweise, rechtsmedizinische und psychiatrische Experten, die entweder eher zugunsten Kachelmanns aussagten oder ihn jedenfalls nicht belasteten, all das blendete der sehr ehrgeizige Staatsanwalt Oltrogge einfach aus, als ob der Prozess gar nicht stattgefunden hat. So kommentierte es Spiegel, Gerichtsreporterin Friedrichsen. Oltrogge räumte im Plädoyer sogar ein, dass das mögliche Opfer, so sollte man, meine ich, die Frau laut Urteil immer noch bezeichnen, gelogen hatte und dies, Zitat, in vielen Punkten. Aber das heiße nicht, sagte er, dass sie, Zitat, in keinem Punkt die Wahrheit gesagt habe. Das Plädoyer war ein Desaster und belegte, was Rechtsexperten schon zu Beginn dieses Prozesses sagten, nämlich, dass er gar nicht hätte stattfinden sollen. Und zwar darum nicht, weil das Oberlandesgericht Karlsruhe die überlange U-Haft im Juli letzten Jahres beendete mit einer Begründung, die quasi einem Vorfreispruch gleichkam. Die Karlsruher Richter stellten damals fest, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Frau Jörg Kachelmann falsch beschuldige, Bestrafungs- und Falschbelastungsmotive könnten nicht ausgeschlossen werden und auch nicht, dass sie sich die Verletzungen selbst beigefügt habe. Das wäre der Zeitpunkt gewesen, für eine vernünftige Staatsanwaltschaft auf die Notbremse zu treten und keine Anklage zu erheben. Stattdessen wurde über 9 Monate eine Show oder ein Schauprozess ausgetragen, und zwar auf dem Buckel des Angeklagten wie des möglichen Opfers. Beide sind sie beschädigt worden, gedemütigt, und das unter den Augen eines Millionenpublikums,
sagt Fritz Tinkelmann. Wir kommen ausführlich auf den Prozess gegen den bekannten Wettermoderator zurück, hier in 20 Minuten im Tagesgespräch. Gast dort ist der Prozessbeobachter des Tagesanzeigers, Thomas Knellwolf. Er hat über den Fall auch ein Buch geschrieben. Der bekannteste Häftling Russlands, der ehemalige Ölmagnat Michail Khodorkovsky, bekommt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg also nur teilweise Recht. Er hatte gegen seine Behandlung im Prozess und in der Haft geklagt und gerügt, man habe ihm aus politischen Gründen den Prozess gemacht. Friedrich Steiger hat das Urteil in dieser Sache gelesen. Ich fragte ihn, welche konkreten Vorwürfe an die russische Justiz ließen die Richter in Straßburg gelten und welche nicht?
Die Straßburger Richter werfen der russischen Justiz eine mehrfache Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention, vor allem von Artikel 3 und 5 vor. Das heißt, die Haftbedingungen für Khodorkovsky seien unzulässig gewesen, nicht rechtsstaatsgemäß. Auch die Umstände der Verhaftung seien problematisch gewesen, die Dauer der Untersuchungshaft, und schließlich sei auch die Verteidigung von Khodorkovsky in mehreren Fällen behindert worden, zum Beispiel mangelnde Kontakte, Behinderung, Verhinderung der Kontakte zu Anwälten. Was die Straßburger Richter nicht feststellen, ist, was Khodorkovsky beklagt hat, es handle sich um ein rein politisches Verfahren. Die Richter sagen zwar, es gäbe durchaus den Verdacht, auch gewisse Anhaltspunkte, dass dem so sei, aber für einen derart schweren Vorwurf, also dass das Ganze nur politisch motiviert sei, keine sachlichen Gründe haben, für einen derart schweren Vorwurf fehlten die wirklich soliden Beweise.
Und was heißt es jetzt unter dem Strich? Was würden Sie sagen, hat Khodorkovsky damit vor allem gewonnen oder doch eben im entscheidenden Punkt verloren?
Ich denke, dass Michail Khodorkovsky nicht wirklich zufrieden sein wird und sein kann mit diesem Urteil. Er hat zwar durch diesen Richterspruch aus Straßburg aufzeigen können, dass mit der russischen Justiz einiges im Argen liegt, dass sie nicht wirklich rechtsstaatlich funktioniert. Aber ich denke, sein eigentliches Ziel war wohl eben darzustellen, dass das Verfahren gegen ihn ein primär von Wladimir Putin, dem damaligen Präsidenten, motivierter Rachefeldzug gewesen war, um ihn als politischen Rivalen auszuschalten. Und das ist ihm nicht gelungen.
Danke, Friedrich Steiger. Jetzt zu Peter Gisling, unserem Korrespondenten in Moskau. Er ist jetzt zugeschaltet. Peter Gisling, Michail Khodorkovsky hat ja vorzeitige Haftentlassung beantragt. Hat jetzt dieses Urteil aus Straßburg eine ganz direkte Auswirkung auf seine Haft.
Nein, ich denke, dieses Urteil aus Straßburg wird diesem Haftentlassungsgesuch eher eine schlechtere Chance geben, als man das vielleicht noch gestern und vorgestern hier eingeschätzt hat. Ich würde auch sagen, dass dieses Urteil aus Straßburg eben doch letztlich eine Schlappe ist für Chodorkowski und seinen Geschäftspartner Platon Lebedev. Das Urteil aus Straßburg bezieht sich zwar nur auf das erste Urteil, das gegen Chodorkowski ergangen ist, und Chodorkowski dürfte auch nochmals ein Verfahren jetzt in die Wege leiten in Straßburg wegen des Urteils, das im Dezember des vergangenen Jahres gesprochen wurde.
Aber die Straßburger Richter haben Russland doch in einigen Punkten gerügt. Wir haben es vorhin gehört. Wie steht denn jetzt Russland da nach diesem Urteil? Was denken Sie?
Ja, das ist kein neuer Befund. Es geht überall in den russischen Gefängnissen und Haftanstalten nicht ganz nach den europäischen Regeln zu und her. Das war immer klar. Und ich denke, das Verfahren von Chodorkowski jetzt in Straßburg, das hat sich ganz eindeutig konzentriert auf den politischen Aspekt, nämlich darauf, dass Chodorkowski und sein Geschäftspartner Lebedev aus politischen Gründen verurteilt worden seien. Und dem hat die Justiz in Straßburg nicht zugestimmt. Und deshalb bin ich der Meinung, dass eben dieses Urteil aus Straßburg letztlich doch einer gewissen Schlappe für Chodorkowski gleichkommt, beziehungsweise einem Sieg jedenfalls für die russische Justiz.
Die Einschätzungen von unserem Korrespondenten in Moskau, Peter Giesling, hier im Rendezvous. Es ist 14 vor 1. Es war im März, der Nationalrat fand, es sei an der Zeit, in der Schweiz die sogenannte Schutzraumpflicht aufzuheben. Nur, das war ganz kurz, wenige Tage vor Fukushima. Jetzt, nach der Atomkatastrophe, kommt der Ständerat zum gegenteiligen Schluss. Er will, dass Schutzräume für Katastrophenfälle weiterhin gebaut und unterhalten werden müssen, zumindest in größeren Liegenschaften. Aus dem Bundeshaus der Bericht von Elisabeth Pestalozzi.
Als sich der Nationalrat in der Frühlingssession über das Zivilschutzgesetz beugte, war die Welt in mancher Hinsicht noch in Ordnung. Relativ unbesorgt hob die Große Kammer die Pflicht für Schutzräume in privaten Liegenschaften auf. Doch zwei Tage später, am 11. März, bebte in Japan die Erde, in Fukushima kam es zum GAU. Die Bevölkerung rund um die Atomanlage durfte ihre Häuser nicht verlassen. Deshalb mahnte Sicherheitsminister Ueli Maurer nun heute den Ständerat zur Vernunft.
Jetzt können wir zwar unsere Atomkraftwerke abstellen, aber wir haben keinen Einfluss auf Atomkraftwerke, die möglicherweise gefährlicher sind, im grenznahen Raum stehen. Wir haben keinen Einfluss auf Wetterverhältnisse und das hier kann einen zusätzlichen Schutz bieten.
Ein Schutzraum sei 20-mal sicherer als ein ungeschütztes Gebäude. Diese Argumente vom Tisch zu wischen, versuchte ausgerechnet ein Vertreter aus Maurers Partei, SVP-Ständerat Tisieni.
Jede Bedrohung, die wir uns begeben, tagtäglich ist viel höher als diejenige, die allenfalls mit einem Hochwasser oder mit Gasen oder was da immer, welche Szenarien angeführt werden, uns treffen würde.
Zudem seien die Schutzräume häufig kaum brauchbar, sie würden nicht gepflegt, die Lüftungen nicht ersetzt.
Ich möchte Sie einmal bitten, sich 2-3 Tage in einem solchen Schutzraum aufzuhalten. Ja, glauben Sie, im Bedrohungsfall, da begeben Sie sich einen Monat in diesen Raum und warten, dass dann jemand kommt und fragt, wie es Ihnen mittlerweile gehe.
Kurzum, Schutzräume seien ein Relikt aus Zeiten des Kalten Krieges, die hätten heute nichts mehr verloren. Nix da mit alten Zeiten, hätten die heutigen Zivilschutzräume nichts mehr zu tun, konterte Bruno Frick von der CVP.
Das ist nicht mehr die heimelige Zivilschutzromantik, wo die Familie sich in den Keller flüchten kann, der aber nur für den Musikexzess des Sohnes genutzt wird.
Es ginge ja explizit nicht mehr um den Luftschutzbunker im Einfamilienhaus, sondern um Räume für Überbauungen ab 38 Zimmern. Und die Ersatzabgaben, die Wohnungs- und Einfamilienhausbesitzer zu zahlen hätten, seien angesichts der heutigen Bedrohungssituationen sehr wohl berechtigt. Dem schloss sich eine deutliche Mehrheit des Ständerats an. Die Schutzraumpflicht soll also bleiben, profitieren davon werden alle, ist Verteidigungsminister Ueli Maurer überzeugt.
Ich meine, wenn Sie die Wahl haben, im verstrahlten Gebiet zu grillieren oder im Luftschutzraum zu sitzen, dann sitzen Sie im Luftschutzraum, auch wenn das weniger angenehm ist. Da meine ich, würde dann auch Herr Jenny den Grillplatz verlassen und sich einmal unter Boden begeben, um sich besser zu schützen.
Wie kann man den Atomausstieg schaffen? Das schauen wir in diesen Tagen in einer Rendezvous-Serie an. Das Thema heute: Windkraft und Sonnenstrom, den gibt's nur dann, wenn der Wind weht bzw. die Sonne scheint. Also müsste man möglichst viel von diesem Strom dann nutzen, wenn er gerade anfällt. Sogenannte Smart Grids, übersetzt heißt das kluge Stromnetze. Sie sollen das ermöglichen und auch ganz allgemein beim Stromsparen helfen. Wie das funktionieren könnte, das testen im Moment die bernischen Kraftwerke zusammen mit der Gemeinde Ittigen. Caroline Ahn war in der Schaltzentrale.
Strom kommt nicht mehr nur aus der Steckdose, sondern erscheint als Bild auf dem Computer.
Man sieht hier den aktuellen Tag, der ist natürlich noch nicht vorbei. Man sieht hier eine deutliche Mittagsspitze. Man kann also vermuten, dass dort gekocht wurde, indem man zu Hause war. Man sieht hier am Abend, dass es schon wieder einen Anstieg gibt.
Sagt Wolf-Christian Rumsch. Er sitzt im Hauptgebäude der BKW Energie AG in Bern und betreut das Pilotprojekt Intelligente Netze. Er wechselt auf dem Bildschirm ins sogenannte Cockpit.
Man sieht hier in viertelstündlicher Auflösung den aktuellen Leistungsbezug.
200 Haushalte können während 2 Jahren via Internet jederzeit ihren Stromverbrauch daheim sehen. Nötig sind dafür statt Stromzähler sogenannte Smart Meter. Diese liefern im Viertelstundentakt Daten. Zusätzlich braucht es ein zweites Kästchen, den Gateway, welcher die Daten mit dem Mobilfunknetz zur BKW schickt. 2 Kästchen, die für 600 Franken eingebaut werden. Damit soll Strom gespart werden, aber auch umgelagert, auf Zeiten, in denen viel Strom zur Verfügung steht und deshalb billiger ist. Ein Pfeil in einem grünen und einem roten Balken zeigen auf dem Bildschirm an, ob man den Strom im Nieder- oder Hochtarif verwendet hat. Wolf-Christian Rumsch sucht in der Datenbank der 200 freiwilligen Versuchspersonen.
Der hat es geschafft, gezielt seine Last aus dem Hochtarif in den Niedrigtarifbereich zu verlagern und sieht, dass der rote Bereich unterhalb dieses Benchmark-Balkens liegt. Das heißt, er war ganz offensichtlich in der Lage, seine Last zu verlagern in die günstigeren Tarifzeiten.
Alle Haushalte können sich jede Woche ein Stromsparziel setzen, um Punkte zu sammeln, die sich finanziell auszahlen. Rund 13% Strom werde so gespart, sagt Rumsch.
Es ist natürlich so, dass sich bestimmte Aktivitäten auch schlecht verlagern lassen. Es ist vielleicht eine Familie mit Kindern, wenn die aus der Schule kommen, dann gekocht werden muss, dann ist das eine Aktivität, die man auch schlecht verschieben kann. Also die Einsparpotenziale, die man durch das eigene Verhalten oder die Verhaltensänderung erreichen kann, die sind doch begrenzt.
Heute muss auch der Verbraucher die Geräte noch selbst steuern, was mit Hilfe des sichtbaren Stromverbrauchs auf dem Bildschirm einfacher wird. Dies ist auch der erste Schritt auf dem Weg zu den intelligenten Netzen. Wichtiger aber ist, dass die Smart Meter und Gateway die elektrischen Geräte auch steuern, dass beispielsweise die volle Waschmaschine erst dann läuft, wenn die Sonne scheint, und abstellt, wenn die Bewölkung aufzieht. Diese Steuerung wird für die Energieunternehmen wichtig, um unregelmäßigen Strom aus den erneuerbaren Energien ausnutzen zu können.
Indem man elektrische Endverbraucher gezielt dann anschaltet, beispielsweise wenn der Wind weht oder dann, wenn die Sonne scheint, und entsprechend auch abschaltet, wenn Flaute herrscht oder der Himmel bewölkt ist.
Zuerst will die BKW die Elektroboiler so programmieren, dass sie je nach Stromangebot zu laufen beginnen. Das wäre der erste Schritt zu einem Smart Grid. Die Testpersonen haben sich in einer Umfrage mehrheitlich dafür ausgesprochen, ihre Geräte auch ferngesteuert laufen zu lassen. Das Stromnetz verändert sich, sagt Wolf-Christian Rumsch.
Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom Internet der Energie, das heißt, das Energienetz und das Kommunikationsnetz werden stärker zusammenwachsen.
Wie breit diese Technologie aber wirklich eingesetzt wird, dies ist für die BKW noch offen. Heute ist der Strompreis zu tief, um wirklich Anreiz zum Sparen zu bieten.
Caroline Ahn über die intelligenten Stromnetze. Wir haben es gehört, es gibt noch einige Unwägbarkeiten, Unsicherheiten, was die Zukunft, das Potenzial dieser Smart Grids anbelangt. Darüber unterhalte ich mich jetzt mit Philipp Erath von der Wirtschaftsredaktion. Philipp Erath, der Bundesrat setzt aber doch große Hoffnungen in diese Technologie beim Atomausstieg, wenn ich Energieministerin Leutert letzte Woche richtig verstanden habe.
Ja, da haben Sie richtig verstanden. Bundesrätin Doris Leutert erwartet von Smart Grids, dass dies für die effizientere Stromnutzung und auch für eine Verbrauchssenkung sorgen wird. Das hat sie bei dieser Pressekonferenz letzte Woche gesagt, als sie mehrere Maßnahmen aufgezählt hat für den Weg aus der Atomkraft. Doch ob Smart Grid nun wirklich in der Schweiz groß zum Einsatz kommen wird, darüber ist sich selbst die Verwaltung noch im Unklaren. Dazu Christian Schaffner vom Bundesamt für Energie.
Also wir wollen sicher nur dann das einsetzen, wenn es schlussendlich einen volkswirtschaftlichen Nutzen gibt, also wenn es für die ganze Schweiz etwas bringt. Und das heißt eben je nachdem vielleicht auch, dass man das gestaffelt einführt. Also das ist heute noch nicht klar, aber das werden wir untersuchen.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung, die liegen erst im nächsten Jahr auf dem Tisch. Das heißt, vielleicht hat sich Doris Leuthard ein wenig aus dem Fenster gelehnt, wenn sie sagte, Smart Grids helfen ganz bestimmt beim Vorhaben weg vom Atomstrom.
Aber nehmen wir an, diese Smart Grids haben eine Zukunft. Welchen Beitrag können denn diese klugen Stromnetze maximal leisten, wenn es darum geht, vom Atomstrom wegzukommen?
Also primär können sie dazu beitragen, dass das Stromnetz effizienter funktioniert, weil die Energieversorger genauere Daten haben über den aktuellen Verbrauch. So können sie die Kraftwerkskapazitäten besser nutzen. Das heißt, insgesamt braucht es dann weniger Kraftwerke. Und da der Strom künftig ja immer häufiger aus verschiedenen Quellen kommt, die nicht immer verfügbar sind, also Solar- und Windkraft, braucht es eben diese intelligenten Netze, diese Smart Grids, damit die Stromversorger Wind und Sonne genau zum richtigen Zeitpunkt zu- und auch wieder abschalten können. Sonst kommt es vielleicht eher zu einem Blackout, wenn dann die AKWs eben nicht mehr da sind.
Philipp Erhardt, Sie haben jetzt davon gesprochen, dass es vor allem darum geht, den Strom besser zu verteilen. Aber wir haben vorhin auch gehört, dass man so auch Strom sparen kann. Wie viel Strom kann denn ich, kann jeder Einzelne zu Hause wirklich so sparen?
Ja, das hängt von jedem Einzelnen ab. Smart Grid im Haushalt heißt ja, dass ich ein Steuergerät habe, einen Smart Meter. Dieser Smart Meter ersetzt den Stromzähler. Über diesen Smart Meter kann das Elektrizitätswerk ja vielleicht auch Großverbraucher abschalten, zum Beispiel eine Klimaanlage. Das ist dann wieder gut für die Netzstabilität. Aber der Smart Meter sagt mir eben auch jede Stunde, jeder Tag, wie viel verbrauche ich im Moment. Und das schafft Bewusstsein und vielleicht schafft Bewusstsein eben auch Anreize zu sparen. Doch eben, es hängt alles davon ab, wie stark die Strompreise steigen werden, denn es muss wirklich wehtun, damit Stromkunden ihr Verhalten auch ändern. Allein die Information, wie viel ich verbrauche, die nützt wahrscheinlich wenig.
Das waren Informationen von Philipp Erhardt. Nur noch ein paar Stunden dauert er, der Mai 2011. Und es war ein geschichtsträchtiger Monat mit zwei prominenten Verhaftungen, einem gefährlichen Erreger, ein paar Kinnhaken und einem gezielten Schuss. Daniel Hubacher mit den Worten des Monats.
Anschließend hätten die Elitekämpfer Obama erschossen.
Um Gottes Willen nicht. Es war Osama, der für die erste große Überraschung dieses Monats sorgte. US-Präsident Obama verkündete der Welt nur den Tod des Top-Terroristen.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaida.
Osama bin Laden ist zwar tot, doch damit ist der Terrorismus noch lange nicht besiegt, warnt Bundesrat Uli Maurer, denn
damit fehlt vielleicht der Kopf, aber die Gefahr, dass man ihn als Märtyrer verehrt und rächen wird mit Aktionen, die ist nicht auszuschließen. Also faktisch wird sich leider wohl nicht viel ändern.
Viel geändert hat sich dafür in der AKW-Diskussion. Der Bundesrat hat für die nächste große Überraschung des Monats gesorgt.
Wir haben viel gestritten, viel diskutiert, aber ich bin überzeugt, das Ganze ist richtig.
Der Atomausstieg ist, wenn es nach dem Bundesrat geht, beschlossene Sache. Sehr zur Beruhigung der Atomgegner und zum Ärger der Atombefürworter.
Das ist ein hysterischer Entscheid und kein historischer Entscheid.
Wenn sie das Zeug abstellen, bin ich froh. Weil das ist etwas Gefährliches einfach, da könnten wir lang.
Ich bin nicht sicher, dass die Stromversorgung nachher noch gewährleistet ist.
Ja, das finde ich gut. Ich bin kein Atomkraftgegner, aber ich will schon eine Sicherheit haben. Also für meine Nachkommen, ich werde das auch nicht mehr erleben.
Dass sie die Verhaftung von Ratko Mladic noch erleben durfte, das hat die ehemalige Chefanklägerin Carla Del Ponte extrem gefreut.
Natürlich ist es eine große Nachricht für mich und eine große Freude, dass er jetzt verhaftet worden ist.
Und da gab es noch die andere, noch prominentere Verhaftung in diesem überraschenden Mai.
Garde à vue prolongée pour Dominique Strauss-Kahn.
DSK n'est plus le patron du FMI.
Dominique Strauss-Kahn a obtenu sa remise en
DSK, Dominique Strauss-Kahn, der mächtige Chef des IWF, ist ganz unten angelangt. Ein Donnerschlag für die Sozialisten in Frankreich, wie Martine Aubry, die Parteichefin, meinte.
Les nouvelles qui nous parviennent depuis cette nuit de New York sonnent à l'évidence comme un coup de tonnerre.
Einen Donnerschlag erlebte auch die FDP. Das Debakel bei den Zürcher Wahlen hat der Partei arg zugesetzt, wie FDP-Chef Fulvio Pelli unumwunden zugibt.
Ja, wir haben in diesen Wahlen brutalen Kinnhaken kassiert.
Auch ein paar Kinnhaken muss die FIFA zurzeit einstecken. Doch Allzeitpräsident Sepp Blatter mag nicht von einer Krise sprechen. Man werde das Problem lösen, verspricht er.
We are not in a crisis. We are only in some difficulties. And these difficulties will be solved inside our family.
In Deutschland haben unterdessen Fachleute nach der Ursache für schlimme Durchfälle gesucht und zum Glück gefunden, wie der Mikrobiologe Helge Karch erklärt.
Ja, es handelt sich um den USEC 041, der Sequenz Typ 678 mit dem Geiselantigen H4.
Auf jeden Fall hat es etwas mit spanischen Gurken zu tun. Und apropos Spanien, der König war da. Auf Staatsbesuch und in Kehrsatz bei Bern durfte ihm eine Schulklasse ein Ständchen singen. Warum sich die Lehrerschaft für La Bamba, ein typisch mexikanisches Volkslied, entschieden hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Juan Carlos von Spanien lächelte mild.
Der Mai 2011 in Tönen. Das Urteil im Fall Kachelmann und den ganzen Prozess gegen ihn, seine Bedeutung, die Rolle der Medien, das alles besprechen wir gleich mit Journalist Thomas Knellwolf. Und das Urteil ist jetzt auch Thema in den Schlagzeilen dieses Mittags. Stefan Wüttrich.
Aus Mangel an Beweisen hat das Landgericht in Mannheim den Schweizer Wettermoderator Jörg Kachelmann freigesprochen. Eine frühere Partnerin Kachelmanns hatte ihm vorgeworfen, er habe sie vergewaltigt. Der frühere russische Ölmagnat Michail Khodorkovsky ist mit einer Klage am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte teilweise gescheitert. Ein wichtiger Punkt seiner Klage wurde abgewiesen, nämlich, dass das ganze Verfahren politisch motiviert gewesen sein soll. Private Hauseigentümer sollen weiterhin Zivilschutzräume bauen müssen. Das will der Ständerat im Gegensatz zum Nationalrat, der die Schutzraumpflicht für Private aufheben möchte.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.